Geo Audio. Hören und reisen. Mit Geo die Welt erleben.
Sie sind berühmt, die Inupiat Eskimo aus dem Inseldorf Shishmaref vor Alaskas Küste. Als die ersten Klimaflüchtlinge gingen sie durch Medien in aller Welt, weil sie 2002 den Auszug aus ihrer von Sturmflut bedrohten Heimat beschlossen hatten. Und heute sind sie immer noch da. Heimatverbliebene, ein Text von Michael Stürenberg, es liest der stellvertretende Geo-Chefredakteur Jens Schröder.
Vielleicht, so sagt mir Perry Vajuana, ein 49-jähriger Inupiat im Nordwesten Alaskas, vielleicht werde die Zukunft der Eskimo ja doch wieder ihrer Vergangenheit ähneln. Dann würden wir hier wieder vom Jagen und Fischen leben. Ich bin sicher, das könnten wir noch, wenn es hart auf hart käme. Hart auf hart. Das wäre etwa, wenn Vajuanas Wohnort, das rund 600 Einwohner zählende Inseldorf Shishmaref in der Tschuktschensee zwischen Alaska und Sibirien versinken würde. Und genau das ist es, was Klimaexperten prophezeien. Der ehemalige demokratische Präsidentschaftskandidat Al Gore zum Beispiel erklärte die Leute von Shishmaref zu den ersten Klimaflüchtlingen der Erde. Was das Dorf noch berühmter machte, Kolonnen von Journalisten rückten damals an und machten Shishmaref zum globalen Medienereignis. Leute wie die Vajuanas, die als Toiletten immer noch Eimer, Honey Buckets, wörtlich Honigeimer benutzen, tauchten plötzlich in CNN und BBC auf, erzählten Zuschauern auf allen Kontinenten von ihren Klimaängsten, rührten Leserschaften von großen Magazinen, hinterließen hunderttausende Spuren im Internet. Schließlich kam eine niederländische Filmcrew und drehte The Last Days of Shishmaref, einen dramatischen Dokumentarfilm, der an diesem Abend zum x-ten Mal im Wohnzimmer der Familie Vajuana gezeigt wird. Gerade rast auf dem Bildschirm ein um 5 Jahre jüngerer Perry auf einem Motorschlitten durch den Winter, schießt ein Karibu, schneidet mit dem Jagdmesser schinkengroße Stücke aus dem Leib des Tieres. Fleisch für die ganze Familie, sagt er. Dann zeigt der Film, was dieses alte Leben bedroht. Die Dreharbeiten damals im Jahr 2007 folgten auf einen Novemberorkan. Die hochgepeitschten Wellen der Tschuktschensee hatten Shishmarefs Nordufer binnen 5 Stunden um 6 Meter schmaler gemacht. Ein Haus, das in scheinbar sicherer Entfernung vom Strand gestanden hatte, hing nun auf der Kante einer Klippe. Und niemand wagte mehr, es zu betreten. Das Bild jener Ruine, sie stürzte einen Sturm später ins Meer, wurde zum neuen Wahrzeichen von Shishmaref, zum Symbol für die Folgen des Klimawandels für Nordamerikas Inupiat und Inuit. Auch Perrys Eltern, Johnny und Ardith Vajuana, sitzen im Wohnzimmer, sehen sich gerade selbst im Bild, sehen, wie sie sich mit kleinen Schritten von der Kamera entfernen und als Pünktchen in einer Schneelandschaft auflösen. Keine Zukunft für Shishmaref. Die verbleibende Lebensdauer von Sarichev, der Insel, auf der die 150 Häuser des Dorfes stehen, schätzten Geologen damals auf 10 bis 15 Jahre. Die Umsiedlung der Einwohner stehe in Kürze bevor, hieß es. Ein toller Film, sage ich, unter dem Gewicht der auf mir lastenden Blicke der Hauptdarsteller. Immerhin, sie sind alle noch da. Es war ein weiter Weg, geografisch wie kulturell. Er führte mich über Anchorage nach Nome zu einer Nacht im Nugget Inn. Das Küstenstädtchen lebt noch immer in einem bescheidenen Goldrausch. 1897 kam der Revolverheld Wyatt Earp nach Nome und eröffnete einen riesigen Saloon. Sein Ziel, auf einer Gedenktafel in der Ortsmitte zitiert, »Mine the Miners«, das Gold der Goldsucher abschürfen. Das ist ihm damals problemlos gelungen. In den Saloons der Gegenwart, aber auch ausgestreckt auf Gehsteigen am Strand, sah ich Scharen betrunkener Natives, wie weiße Alaskaner die Eskimo nennen. Nome ist ein hässlicher Meilenstein auf dem sozialen und kulturellen Abstieg der Inupiat. 1959 wurde im staatlichen Bureau of Indian Affairs beschlossen, die Schule auf King Island, einer nur in der Jagdsaison bewohnten Vulkaninsel in der Beringstraße, zu schließen. Der erste Schritt, die Insel endgültig zu räumen und die einheimische Bevölkerung nach Nome zu evakuieren. Dort wirkt das Ergebnis dieser Umsiedlungsaktion bis heute fort. K-Isla, abgeleitet von King Islander, bedeutet in der Umgangssprache der Bewohner von Nome so viel wie Lowlife, sozialer Abschaum. Weiter Flug mit Bering Air. So klein sind die Propellermaschinen der Fluggesellschaft, dass Passagiere nicht nur ihr Gepäck, sondern auch sich selbst auf die Waage stellen müssen, um sicherzugehen, dass die transportierbare Höchstlast keinesfalls überschritten wird. Als Terminal dient eine Holzbaracke von der Größe eines Wohnzimmers. Da meine Maschine verspätet war, erlebte ich die Ankunft mehrerer anderer Flüge aus kleinen Städten und Siedlungen Nordwest-Alaskas. In 3 Fällen befanden sich an Bord auch Polizisten und junge Eskimo in Handschellen. Tja, wenn sie tränken, dann würden die Natives oft Trouble machen, erklärt mir die Dame am Abflugschalter achselzuckend. In der aus Shishmaref eintreffenden Cessna hatten jedoch alle Passagiere ihre Hände frei. Das Dorf genießt einen ausgezeichneten Ruf. Schon 1983 haben seine Bewohner in einer Volksabstimmung beschlossen, Alkohol auf ihrer Insel zu verbieten. Den Grund für diese strikte Konsequenz mag man in Shishmarefs Vergangenheit vermuten. Schon einmal schottete sich das Dorf gegen Unheil von außen ab. 1918, als die spanische Grippe ganze Dörfer an Alaskas Westküste auslöschte, hat Shishmaref überlebt, weil an seinen Ufern Wachtposten sämtliche vom Festland kommenden Boote am Anlegen hinderten. So entging der kleine Ort einer der größten Pandemien der Weltgeschichte. Aber kann es in der globalisierten Welt noch Inseln geben, die alle Einflüsse von außen wirksam kanalisieren? Während des knapp einstündigen Fluges von Nome nach Shishmaref konnte man zumindest diesen Eindruck gewinnen. Unter uns glitt eine beeindruckende Menschenlosigkeit dahin. Tundra, blassgrün bis bräunlich, durchsetzt von glitzernden Schmelzseen und grauem Fels. Nicht ein einziger Baum, weit und breit auch keine Siedlung, nicht einmal eine Hütte. Dann eine einsame Küste und 8 Kilometer jenseits davon die Insel Saritschew mit dem kleinen Inupiat-Dorf, das absolute Ende der westlichen Welt. Kaum mehr als eine Sandbank. Saritschew ist 5 Kilometer lang, 400 Meter breit und an seiner höchsten Stelle, einer Düne, 6 Meter hoch. Von oben betrachtet wird die Verwundbarkeit der Insel offensichtlich. Zwar wirkt ihr zum Festland hingelegenes südlicheres Ufer geschützt, im ruhigen Wasser einer Lagune schaukeln da dutzende Boote, ganz anders jedoch die Nordseite der Insel. Kommt Wind auf, rollen die Wogen der Tschuktschensee heran und scheinen dabei direkt die in Ufernähe stehenden Holzhäuser ins Visier zu nehmen. Ken Stenek, ein weißer Amerikaner, der an Shishmarefs Highschool Naturwissenschaften unterrichtet, sagt, die Insel sei vor 50 Jahren um mehrere hundert Meter breiter gewesen als heute. Diese Erosion habe zwar auch mit der ganz normalen Meeresströmung zu tun, die meisten heutigen Probleme von Shishmaref lassen sich allerdings nur durch den Klimawandel erklären. In den vergangenen 50 Jahren sind in Alaska die Wintertemperaturen im Schnitt um 3 bis 4 Grad Celsius gestiegen und die letzte Dekade war global die wärmste seit Wetter aufgezeichnet wird. Auch wenn der Winter 2011-2012 in Alaska deutlich kälter war als seine Vorgänger, war er in anderen Regionen sehr mild. Den Grund dafür sehen Meteorologen im stetigen Schwund der sommerlichen Meereisfläche auf etwa 50% der aus den 1980ern bekannten Bedeckung. Der Permafrostboden weicht tiefer auf als jemals zuvor, was die Erosion der Küsten durch Sturmwellen beschleunigt. Nicht weniger als 184 Küstenorte in Alaska sollen bedroht sein. Konkret, früher war die Insel Saritschew die meiste Zeit des Jahres über durch Packeis geschützt. Wie ein Festungswall hielt es dem aufgepeitschten Meer stand, wenn im Herbst die großen Stürme die Tschuktschensee heimsuchten. Durch den Klimawandel, sagt Ken Stenek, bildet sich diese Eisrüstung jetzt später im Jahr und schmilzt auch früher wieder weg. Damit werden die herbstlichen Sturmwellen zu Mordwaffen gegen Shishmaref. Einer der deftigsten Anschläge erfolgte 1997. In jenem Oktober bedrohte das Meer 14 Häuser. Sie und später 18 weitere konnten nur von der US Army gerettet werden. Ein Schiff schaffte dazu einen Kran auf die Insel, bedrohte Häuser wurden angehoben, auf riesige Metallschier gestellt und ins Innere der Insel geschleppt, wo sie seither das sogenannte Neue Viertel bilden. Trotz aller Maßnahmen schluckte die Tschuktschensee einige Häuser doch. Die Leute von Shishmaref versuchten auch, sich aus eigener Kraft zu helfen. Sie bauten Schutzwälle aus Steinen, Sandsäcken, Betonklötzen, kippten Sperrmüll in die Brandung, damit er als Wellenbrecher dienen möge. Nichts half. Stets putzte die jeweils nächste Herbststurmflut die Verteidigungsposten weg wie Spielzeugburgen und attackierte das bröckelnde, angetaute Sandufer. Auch in den übrigen Jahreszeiten ist das Leben auf Saritschew schwieriger geworden. Bei der Robbenjagd im Frühjahr brechen Motorschlitten ein, ertrinken Jäger, weil das Packeis zu dünn geworden ist. Auch setzt der auftauende Permafrostboden ab und zu Shishmarefs Naturkühlschränke außer Kraft. Die Dörfler bewahren seit jeher wichtige Vorräte wie Fleisch, Fisch, Beeren oder Robbenöl in Erdlöchern auf, die neben den Häusern einfach in den gefrorenen Sand gehackt werden. Manches verfault nun schneller. Lebensmittelvergiftungen sind die Folge. Als es im Oktober 2001 wieder einmal besonders heftig stürmte, reichte es den meisten im Dorf. In einem Volksentscheid im Juli 2002 errang die Angst zum ersten Mal die absolute Mehrheit. 89% stimmten für den Exodus. Als wollten sie sagen, nach uns die Sintflut. Vor allem einigen der Elders, der Dorfältesten, erschien ein solches Ende durchaus plausibel. Heißt es doch in einer uralten Inupiat-Sage, Saritschew sei durch einen Sturm aus dem Meer gehoben worden und dazu bestimmt, in einem Sturm wieder zu versinken. Aber so ein Exodus, stellte sich dann heraus, ist viel leichter beschlossen als ausgeführt. Im vergangenen Herbst dachten wir, das ist das Ende, ruft Laura, die Frau des Bürgermeisters. Der Sturm hielt mehrere Tage lang an, nachts schliefen wir auf dem Fußboden, der Wind rüttelte und schüttelte die Häuser so sehr, dass unsere Betten quer durch die Zimmer rutschten. Oh my God, ich hätte eine solche Angst! In einer dramatischen Geste hebt Laura die Hände vors Gesicht. Aber passiert ist nichts, ergänzt Howard, auch er einer mit Namen Wayuana, trocken. Der Bürgermeister ist ein Mann mit schief hängendem Walross-Schnauze, der jetzt nicht über Vergangenes lamentieren will. Er erklärt die Sitzung des Gemeinderats für eröffnet. Mein Besuch im Dorf und also die Fragen eines deutschen Reporters scheinen der einzige Punkt auf der Tagesordnung zu sein. Also, leg los, ermuntert mich Howard über Johanna. Eigentlich habe ich nur eine Frage. Warum seid ihr immer noch hier? Wir werden bald umziehen. Und wohin? Auf eine Nachbarinsel. Komisch. Davon hat mir noch niemand im Dorf etwas erzählt und ich bin schon seit fast einer Woche in Schischmeref. Kann es sein, dass die anderen im Dorf noch nichts wissen von dem Umzug? Also wenn die Leute zu unseren öffentlichen Sitzungen kommen würden, dann wüssten sie auch Bescheid, entgegnet mir der Bürgermeister. Er klingt jetzt ein wenig eingeschnappt. Noch am Vortag hat mir die stämmige Sharon Nyokpuk, als sie mit einer Kippe im Mundwinkel und einem geköpften Lachs in der Hand am Uferwasser stand, gesagt, alle im Dorf hätten die Nase voll von Politik. Schischmeref sei total zerstritten. Was ist da los? Der Bürgermeister erklärt, Tonis Plan ist damals einfach nicht aufgegangen, das ist los. Toni? Der Bürgermeister meint Toni Wayuana, noch einen, der diesen Nachnamen trägt. Dieser Toni war es, der vor Jahren in fast allen Presseberichten aus Schischmeref auftauchte. Seit meiner Ankunft suche ich ihn vergeblich, um mit ihm ins Gespräch zu kommen. Toni hatte einen Burnout, sagt Howard Wayuana. Er will nichts mehr mit Medien zu tun haben. Von 2002 bis 2007 war Toni Wayuana jedenfalls die PR-Stimme der Schischmeref Erosion and Relocation Coalition. Der Verein suchte damals Geldgeber, um die beschlossene Umsiedlung nach Tin Creek zu finanzieren. Der Ort liegt 18 Kilometer von Schischmeref entfernt auf dem Festland, am Ear Mountain, dem höchsten Punkt des Horizonts, wenn man von Schischmeref aus über die Lagune schaut. Tin Creek war Tonis Traum. Durch seine Vision geisterten auch elegante Windkraftanlagen und keine klobigen Dieseltanks wie jene, die heute am Rand von Schischmeref vor sich hinrosten. Und natürlich würde das neue Dorf über ein Abwassersystem verfügen. Das Gegenteil von dem unter freien Himmel faulenden Teich, in den sich die Abwässer der Washateria von Schischmerefs öffentlicher Waschanlage für Personen und Textilien ergießen. In Tin Creek würde jedes Haus eine Dusche besitzen, glaubten Toni und seine Mitstreiter, und Toiletten mit Wasserspülung. No more Honey Buckets. Dann lief aber alles schief. Nach Schischmerefs Umsiedlungsvotum prüften Ingenieure das Terrain in Tin Creek und fanden, dass auch dort der Permafrostboden aufweichte. Der zweite Zweifel wog noch schwerer. Die Kosten für eine Umsiedlung nach Tin Creek schätzten die Ingenieure auf 180 Millionen Dollar. Damit war das Projekt im Grunde schon gestorben. US-Medien, die sich zuvor noch für das Schicksal bedrohter Inupiat-Dörfer hatten erwärmen können, entdeckten plötzlich ihre Leidenschaft für Dreisatzrechnungen. Wenn der Umzug von nur 600 Inupiat 180 Millionen Dollar verschlänge, wie viel würde dann erst das Umsiedeln von 3,7 Millionen Küstenbewohnern in den USA insgesamt kosten? Denn so viele leben in Regionen, die nur einen Meter über dem Meeresspiegel liegen. Und wie sehr musste man daher in Alaska einen Präzedenzfall vermeiden, auf den sich später womöglich viel größere Gruppen von Klimaflüchtlingen würden berufen können? Oder etwa nicht? Seither hat Schischmeref, das noch immer über dem Meeresspiegel liegt, ein neues Problem. Keine Aussicht mehr auf öffentliche Gelder zur Finanzierung größerer Projekte. Etwa für die Auswechslung der rostenden Dieseltanks. Oder für den Bau einer kleinen Klinik. Wer heute in Schischmeref ernsthaft krank wird oder auch nur unter starken Zahnschmerzen leidet, muss das Flugzeug nach Nome nehmen, vielleicht gar noch den Anschlussflug nach Anchorage. Das Problem? Regierungsbeamte in Washington und Alaskas Kapitale Juneau sehen keinen Sinn darin, in ein Dorf zu investieren, das seine eigene Umsiedlung bereits offiziell beschlossen hat. Obwohl diese ja, wie inzwischen alle ahnen, nie zustande kommen wird. Catch 22 nennt der Bürgermeister Shishmerevs diese absurde Lage. Eine Zwickmühle. Wir können eigentlich weder wegziehen noch hierbleiben. Und wer hat Schuld? Im Zweifelsfall immer Tony Rayuana, der ehemalige Hoffnungsträger. Eines Tages erwische ich ihn doch noch, als er gerade aus dem Supermarkt tritt, so voll beladen mit Einkäufen, dass eine Flucht vor mir kaum möglich ist und ihm eine knappe Antwort auf meine Frage als erträglicheres Übel erscheint. Die aktuelle Lage? Miserabel. Kein Geld, kein Plan, keine Hilfe, keine Hoffnung. In Shishmerev laufe gar nichts mehr, resümiert Toni, außer der Uhr, die laufe. Wir warten alle auf die Katastrophe. Kommt sie, werden wir notevakuiert. Ein paar Familien nach Nome, ein paar nach Kotzebue, die übrigen in Vororte von Städten wie Fairbanks. Dort wird man uns dann einfach vergessen. Aber wäre der Zerfall von Shishmerev wirklich so schlimm? Fragt man die Dorfjugend, was sie vom Abhauen hält, schwappt aus vielen Antworten eher Enthusiasmus. Nicht gerade, wenn die Eltern daneben stehen, aber wenn sie in Baseballjacken und Baggypants stundenlang Bälle auf den einzigen Basketballkorb von Shishmerev werfen, dann sagen sie gern, nichts wie weg. Die Hälfte der Dorfbevölkerung ist keine 20 Jahre alt. Shishmerev sei arm, klagen die Jugendlichen. Das stimmt vielleicht, auch wenn es keine Armut ist, die sich in erster Linie materiell definieren ließe. Die dörfliche Bildschirmdichte, MacBooks, iPads, Smartphones, Plasmafernsehgeräte, scheint rekordverdächtig. Teurer Kram, der nicht mehr funktioniert, bleibt als Gerümpel zwischen den Häusern liegen. Im Winter verleiht der Schnee dem Dorf den Anschein eines harmonischen Ensembles. Im Sommer ähnelt es eher einem Schrottplatz mit unappetitlichen Zusätzen wie morschen Walknochen und bleichenden Geweihen von Elchen oder Karibus. Finden die Älteren abends Zerstreuung in der Bingohalle, bleibt den Jungen oft nur die Flucht ins Virtuelle. Und manchmal schreien sie geradezu um Hilfe. Auf dem Inselspielplatz sagt Mascha, eine 15-Jährige, zu Geofotograf Cyril Jatzbeck: Ich habe beschlossen, mich bald umzubringen. Was man für das Mädchen tun könne, frage ich daraufhin Pastor Mark in der lutherischen Dorfkirche. Mark Orff ist 2010 aus Minnesota gekommen. Ich habe mich sofort in Shishmerev verliebt, sagt er. Der Zusammenhalt hier ist sehr stark. Wir werden uns um Mascha kümmern. Dann fügt er an: Aber so sind die modernen Zeiten, nicht nur in Shishmerev. Die Jugend ist total vernetzt und dabei oft schrecklich isoliert. Durch ihre Köpfe schwirren Bilder von einem Lifestyle, der nichts mit ihrem eigenen Leben hier zu tun hat. Worte eines Predigers. Aber natürlich hat er recht. Die vernetzte Welt kennt keine Inseln der Abschottung mehr. Gefährliche Viren können nicht mehr wie in den Tagen der spanischen Grippe mit Stangen und Knüppeln vom Ufer zurückgestoßen werden und lassen sich auch nicht mehr durch Beschlüsse wie ein Alkoholverbot im Zaum halten. Längst dringen neuartige Erreger über Bildschirme in die jungen Hirne von Shishmerev ein und lassen dort Wunschwelten entstehen, zu denen Natives von der Tschuktschensee in der Wirklichkeit keinen Zugang haben. So gesehen, von innen nach außen, gibt es doch noch Inseln. Für Mädchen wie Mascha ähneln sie Gefängniszellen mit Panoramafenstern. In den Tagen meiner Kindheit, sagt Clifford Wayuana, einer der Oldtimer von Shishmerev, waren wir hier echte Selbstversorger. Das Dorf bestand aus 200 Eskimo und 300 Schlittenhunden. Wir lebten mit der Natur, von dem, was sie uns schenkte. Jetzt brauchen wir Cash, um den Fraß zu kaufen, der täglich aus Nome eingeflogen wird. Dabei sieht Shishmerevs Ernährungslage an diesem sonnigen Julimorgen eigentlich eher prächtig aus. Wir sitzen am Ozeanstrand. Der 70-jährige Clifford und seine Schwester Florence schneiden Lachse auf, säubern sie von Innereien, breiten dann die roten Filets auf Holzgerüsten aus zum Trocknen in Wind und Sonne. Ganz Shishmerev ist dieser Tage mit Lachs beschäftigt. Lachsfang, meint Clifford, sei wie ein Kinderspiel. Du fährst mit dem Boot nicht weit hinaus, stellst dein Netz senkrecht ins Wasser und kommst nach ein paar Stunden wieder. Dann findest du in den Maschen genügend Lachse für den halben Winter. Diese Subsistenzwirtschaft der Natives wird in den USA gesetzlich unterstützt durch Sonderrechte. Von Jagdverboten, die Wale und Robben betreffen, sind die Inupiat ausgenommen. Berühmt ist Shishmerev zudem für Kunsthandwerk aus anderswo geschützten Naturgütern. Für Schnitzereien in Walross- und Mammutelfenbein, Handschuhe und Pantoffeln, geschneidert aus Robben- und Bärenfell. Das meiste davon findet man zu hohen Preisen in Souvenirshops von Nome und Kotzebue wieder. was zu der Annahme führen könnte, die Selbstversorger von Shishmaref seien weitgehend unbehelligt geblieben von irgendeiner Geldnot. Als könnten sie notfalls sogar ganz ohne Dollar auskommen, allein durch Jagen, Fischen, Tauschen. Pure Illusion. Wenn Jimmy Setomona, einer meiner Nachbarn in Shishmaref, zur Karibu-Jagd in die Tundra fährt, kostet ihn das Volltanken der zwei Außenbordmotoren 280 Dollar. Wir rasen über die Lagune in die mäandernden Flüsschen der Küstenebene hinein und schrecken dabei zwei Elchkühe auf, begegnen einer Herde von Moschusochsen, kreuzen den Weg von drei Bibern, sehen 3 Milliarden Mücken aus nächster Nähe und nicht ein einziges Karibu. Jimmy, der wie die meisten in Shishmaref keinen Job hat, ist enttäuscht. Selbst wenn er mit erjagtem Frischfleisch heimkehren könnte, würde ihn das kaum zu einem autarken Selbstversorger machen. Nicht bei solchen Benzinpreisen, nicht bei den Kosten für Motorboot, Skidoo und Jagdgewehre. So viel Fleisch könnte Jimmy gar nicht erjagen, dass sich das alles rechnen würde. Tatsache ist, die meisten der Natives beziehen Sozialhilfe und werden als Bevölkerungsgruppe sowohl in den USA als auch in Kanada vom Staat subventioniert. Das ist das Ergebnis jenes Kulturschocks, der Ende der 1960er Jahre zu einem Bewusstseinswandel geführt hatte. Bis dahin hatte sich kaum jemand für die Traditionen der Indianer des Nordens interessiert, doch Bestseller wie »Begrabt mein Herz an der Biegung des Flusses« und Hollywood-Erfolge wie »Little Big Man« führten dazu, dass die Nordamerikaner ihre John-Wayne-Attitüde im Umgang mit den sogenannten Wilden überdachten. Es war das Ende einer Epoche, deren Unrecht Präsident Obama 2009 offiziell anerkannt hat. Dennoch bleiben Dörfer wie Shishmaref bis heute Produkte eben dieser Vergangenheit. Zuständig für die Amerikanisierung waren hier ab Beginn des 19. Jahrhunderts Missionare und das Bureau of Indian Affairs. Die Weißen zwangen die Inupiat zur Abkehr vom Schamanentum und brachten ihnen Englisch bei. Clifford Wayuana erinnert sich, wie ihn sein Lehrer in der Grundschule dabei erwischte, wie er Inupiat sprach. Zur Strafe musste der Kleine 100-mal »I will not speak Eskimo again in school« an die Tafel schreiben. Heute ist die alte Sprache fast aus dem Dorf verschwunden. Trotzdem, so betonen die Alten wie Clifford, könne es für traditionsbewusste Inupiat keinen besseren Ort geben als Shishmaref, weil sie hier zumindest einen Teil ihrer hergebrachten Lebensweise bewahren konnten. Wie, das spricht niemand laut aus. Aber es ist offensichtlich, die Leute von Shishmaref haben sich ethnisch nicht vermischt. Außer Ken Stenek, dem Wissenschaftslehrer, und Pastor Mark Orff mit Frau und Kind leben im Dorf keine weißen Amerikaner. Auch heute muss Shishmaref unbedingt weiter vereint auftreten, warnt Clifford Wayuana. Sonst verlieren wir alles. Am Morgen klopfe ich schon früh an Cliffords Tür. Mein Bauch ist leer und Clifford Wayuana ein leuchtendes Beispiel für die Inupiat-Tugend des Sharing, des täglichen Teilens mit der Gemeinschaft und jetzt eben auch mit mir. Jeden Morgen backt er beachtliche Stapel Pfannkuchen, brät 1 Dutzend Eier mit Speck, braut 1 Riesenkanne Kaffee, stellt 2 Liter Orangensaft auf den Küchentisch und wartet auf Gäste. Und die kommen. Weil jeder im Dorf weiß, bei Clifford, dem ehemaligen Piloten, der über Ersparnisse verfügt, gibt es Frühstück gratis. Dies sei der Spirit of Shishmaref, sagt Clifford. Und als einer der Dorfältesten muss er das wissen. Wir nennen es auch den Geist von Herbie Nyupuk. Er erzählt von Herbie, einem Hundeschlittenführer und Huskyzüchter. 11-mal habe der am Iditarod teilgenommen, dem härtesten Hundeschlittenrennen der Welt, das im März von Anchorage nach Nome führt. Fast 1900 Kilometer durch Eis und Schnee. Zwar habe Herbie das Rennen nie gewinnen können, dazu sei die logistische Überlegenheit der weißen Konkurrenten zu groß gewesen, aber niemand habe mehr Bewunderung geerntet als dieser herzkranke, stets freundliche und bescheidene Herbie Nyupuk, alias The Shishmaref Cannonball. Herbie, so erzählt Clifford, kämpfte mit seinem Einsatz für das Ansehen aller Inupiat. Das war seine Art des Teilens. Aber wie, frage ich über meinem 5. Pfannkuchen, kann es der Geist von Shishmaref nun mit ganz neuen Gegnern wie Klimawandel und Erosion aufnehmen? Clifford Wayuana sagt, wir sollten uns in einem erneuten Volksentscheid dafür aussprechen, in Shishmaref zu bleiben und dann vereint dafür kämpfen, dass der Damm von Ted Stevens verlängert wird. 411 Meter misst Shishmarefs Wehrwall gegen die Wellen. Eine Verlängerung zum Schutz der gesamten unter Erosion leidenden Nordküste ist zwar geplant, das nötige Geld aber nicht in Sicht. Da ist sie wieder, die Zwickmühle. Kein Geld für ein Dorf, das sich offiziell doch schon längst aufgelöst hat. Und einflussreiche Kritiker behaupten, Dämme könnten die Erosion ohnehin nicht stoppen, allenfalls umleiten. Würde dies so stimmen, gäbe es allerdings auch kein Holland mehr. Beim Sturm im Herbst 2011 jedenfalls hat Csizmarefs Zeewall einen Härtetest bestanden. Archäologische Funde zeigen, dass Vorfahren der Inupiat schon vor 4000 Jahren auf der Insel Saritschew lebten. Vielleicht ist Widerstand gegen die angeheizten Naturgewalten im Fall von Csizmarev ja tatsächlich zwecklos, aber wer wollte den Leuten im Dorf erklären, ein Leben als sozialer Abschaum in Nome wäre ein geringeres Übel als ihr Versuch, es auf einer schrumpfenden Sandbank auszuhalten? Die Entscheidung der Wayuanas und ihrer Nachbarn, denke ich, läuft hinaus auf die Wahl zwischen einem Leben mit Sinn und einem Überleben um jeden Preis. Wie würde wohl Herbie Nyokpok sich entscheiden? Die Kanonenkugel von Csizmarev erlag im Dezember 2006 den Folgen eines Herzinfarkts. Seine letzten Wochen verbrachte er im Alaska Native Medical Center in Anchorage. Clifford besuchte Herbie damals, als der schon im Koma lag. "Aber er hörte mich", sagt Clifford. "Als ich zu ihm sprach, flossen aus seinen geschlossenen Augen Tränen. Bestimmt bewegte es ihn, eine Stimme aus unserem Dorf zu hören. Er liebte Csizmarev so sehr."
Geo Audio. Hören und reisen. Mit Geo die Welt erleben. Jede Woche neu. Immer donnerstags bei www.geo.de/audio.